Wir haben den Text, der dieser Predigt zugrunde liegt, gerade eben gehört. Eine Geschichte, die wohl die meisten von Ihnen kennen. Als ich mich in diese Geschichte hineinvertieft habe, fiel mir ein Erlebnis ein, das ich hatte, als ich über den Daumen 20 war. Wir waren zu fünft in einem Ruderboot in der Lüneburger Heide auf einem See, Bullensee nannte er sich, und war damals noch ohne jede Gastronomie ein Ausflugsziel. Wir hatten ein paar Fläschchen Bier dabei, können auch zwei mehr gewesen sein. Salate hatten die Mädels gemacht und Süßigkeiten, naja, was man so braucht für eine Ruderfahrt. Beste Laune und wir fühlten uns stark, wie man sich nur mit 20 stark fühlt. Relativ schnell verdunkelte sich an diesem Nachmittag der Himmel. Wolken kamen auf, Wind kam auf und Regen. Und der Regen nieselte nicht nur runter, der prasselte richtig herab. Das Herz rutschte uns ziemlich flott in die Hose. Der ganze Mut, die ganze Stärke, die wir hatten, war so weitgehend dahin. Nichts mehr davon war übrig. Wir hätten es damals nie zugegeben. Doch tatsächlich hatten wir eine große Portion Angst. Diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist von Johann Wolfgang Goethe als beschrieben worden als die, ich zitiere, eine der schönsten Legenden, die ich vor allem lieb habe. Goethe war gewiss kein Christ, aber er kannte die Bibel gut. Jesus und die Jünger, das ist die Vorgeschichte, hatten Johannes den Täufer beerdigt. Danach wollte Jesus allein sein, doch das war nicht möglich. Eine große Menschenmenge strömte herbei und als Jesus sie sah, packte ihn das Mitleid. Er heilte viele Kranke. Und schließlich, auch die Geschichte kennen Sie, speiste er mindestens 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen. Nach diesem Wunder drängte er die Jünger, schon mal über den See zu fahren. Er würde nachkommen, denn er hatte das Bedürfnis, jetzt allein zu sein. Er wollte im Gebet mit Gott neue Kraft schöpfen. Dieses Bedürfnis, allein zu sein im Gebet, wird in dem Text so ganz beiläufig erwähnt. So als habe es keine Bedeutung. Doch mir scheint dieser Aspekt sehr wichtig. Wir sind doch gerne geschäftig. Wir wollen was bewegen. Wir wollen auch was erleben. Und wenn gerade nichts geschieht, wie gerne lassen wir uns dann von den Medien berieseln? Radio, Fernsehen, Internet, neue soziale Medien, was es da alles gibt. Ich kenne das von mir und ich bin da sicher keine Ausnahme. Jesus nun geht anders vor. Nach diesen Aktionen, die er geleistet hat, die sicher viel Kraft gekostet haben, sucht er ganz gezielt die Ruhe, ganz gezielt die Kontemplation. Nur in der Stille, auch in der Stille mit der Natur, kann man zu sich finden, kann man eine Beziehung zu Gott aufnehmen. Nicht nur im Reden mit Gott, sondern auch im Zuhören. Wenn wir uns Stille und Achtsamkeit gönnen, haben wir die Möglichkeit, wahrzunehmen, was wichtig ist. Und wir können unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu den anderen Menschen mit Sicherheit besser erfassen. Allerdings ist es schwer, Stille auch nur ein Viertelstündchen auszuhalten. Meditationstechniken können da helfen, soll aber nicht unser Thema sein. Die Bibel berichtet immer wieder, dass Jesus seine Kraft aus der Stille schöpfte. Er ging auf den Berg, um mit Gott zu reden und allein zu sein. In dieser Kontemplation hier unserer Geschichte hat er wahrgenommen, dass seine Freunde in Lebensgefahr sind. Und wie ist das bei uns? Können wir andere Menschen angemessen wahrnehmen, wenn das Leben um uns tobt? Ich fürchte, das gelingt nicht einmal bei sehr nahestehenden Menschen, unseren Allernächsten. Wie geht unsere Geschichte weiter? Unterdessen war es Nacht geworden und die Jünger waren mit ihrem Boot in einen Sturm geraten. Ich stelle mir die Jünger sozusagen als ganze Kerle vor. Zumindest die Fischer unter ihnen wissen, was eine raue See ist. Dennoch dürften bei den Männern die Nerven aufs Äußerste angespannt gewesen sein. Schließlich waren sie ja in realer Todesgefahr. Da geschieht in der vierten Nachtwache das Wunder. Die vierte Nachtwache ist die Zeit so zwischen 3 und 6 Uhr, also kurz bevor es hell wird. Jesus kommt zu Fuß über das Wasser zu ihnen. Dass die Jünger ihn in dieser Situation für ein Gespenst halten, wundert mich überhaupt nicht. Denn bei der Nervenlage, und da kommt Jesus einfach so übers Wasser spaziert, das ist unfassbar. Es ist bemerkenswert, dass das Ereignis zu dieser Nachtzeit abläuft. Die größte Verzweiflung der Jünger erreicht sie zwischen 3 und 6 Uhr morgens. Ist das nicht auch die Zeit, in der wir immer wieder wach werden und in der unsere Gedanken zu kreisen beginnen, in der wir unsere unverarbeiteten Probleme und Ängste wälzen, in der uns Menschen in den Sinn kommen, die uns geärgert haben oder gekränkt haben oder denen wir Unrecht getan haben? Ich bin sicher, jeder von uns kennt solche Nächte. Die vierte Nachtwache kann allerdings auch ein Symbol sein, ein Symbol für Veränderungen in unserem Leben. In der Lebensmitte etwa, wenn der Aufbau von Familie und Beruf abgeschlossen ist. Oder beim Ausscheiden aus dem Beruf, das Eintreten in den Ruhestand, wenn der sogenannte letzte Lebensabschnitt beginnt, wenn das Altwerden vor der Tür steht. Diese Veränderungen können Angst machen. Doch sogar in dieser vierten Nachtwache, wenn die Dunkelheit am schwärzesten ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus an unserer Seite ist, wie bei den Jüngern auf dem See im Sturm. Jesus ist an unserer Seite, ohne dass wir ihn gerufen haben. Ohne dass wir ihn gerufen haben. Gott ist da. Und gerade in diesen schweren Situationen können wir Gott ansprechen. Wir dürfen es, wir sollen es. Dabei braucht es natürlich keine geschliffenen Worte, ein einfaches Gott oder Herr, erbarme dich oder Jesus oder auch nur ein Gedanke, das reicht. Gott will ja den Kontakt mit uns. Er greift jeden noch so kleinen Faden auf. Kommen wir zu Petrus. Petrus spricht Jesus an und bittet darum, auch übers Wasser gehen zu können. Und Jesus fordert ihn auf, zu ihm zu kommen. Doch dieser Petrus hat sich übernommen. Angst packt ihn, als er die Wellen sieht. Genauso ist das, sobald wir uns auf unsere Probleme fixieren, wenn wir sozusagen nur noch die hohen Wellen sehen, gehen wir unter. Petrus droht unterzugehen. Aber er bittet Jesus um Hilfe und Jesus hilft. Er hält Petrus fest. So wie es auch in unserer Jahreslosung heißt. Da heißt es ja, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aber Jesus sagt zu ihm, Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Oder bei Luther heißt es, du Kleingläubiger. Petrus hat sich übernommen, denn Petrus ist schließlich nur ein Mensch. Menschen sind aber nicht mit der Glaubensstärke ausgestattet, um es Jesus gleich zu tun. In dem Gleichnis vom Senfkorn sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn euer Glaube, also euer Vertrauen in mich, nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr Berge versetzen. Doch so stark im Glauben sind wir nicht. Wir können Gott bzw. Jesus bitten. Wir können uns an ihn klammern. Wir können getrost darauf, dass er vertrauen, dass er da ist und uns hält und uns nicht fallen lässt. Eine Freundin, mit der ich über diesen Bibeltext sprach, sagte, dass ihr dieses Vertrauen ja immer wieder abhanden komme. Da kann ich nur sagen, da ist sie in bester Gesellschaft. In bester Gesellschaft mit uns allen und mit Petrus. Doch wir haben ja die Möglichkeit, einen Blickwechsel vorzunehmen. Die Ausrichtung auf die Probleme, die Fixierung auf die Probleme und Sorgen aufzugeben und den Blick wieder auf Jesus zu richten. Und immer wieder aufs Neue, so oft, wie es nötig ist. Und so oft, wie es möglich ist. Was sagt Jesus schließlich zu seinen Jüngern, als er sie erreicht hat? Er sagt, hab Vertrauen, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Hab Vertrauen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Jesus bzw. Gott will uns von unserer Angst befreien, indem er uns einlädt, ihm zu vertrauen, immer wieder und immer wieder. Gott nimmt uns unsere Probleme in der Regel nicht ab. Er nimmt uns unsere Beschwerden nicht ab. Aber das muss uns nicht ängstigen. Wir sind nicht allein, so wie die Jünger nicht allein waren. Im Vertrauen auf Jesus können wir ohne Angst unser Leben leben. Amen.